ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch mit Theresa Sickert.
Willkommen bei uns im Neubau der Taz. Wir gehen jetzt in den Redaktionskonferenzraum, wo gleich um 10 Uhr unsere tägliche Blattkonferenz startet. Da sehen wir auch schon Katrin Gottschalk.
Hallo. Guten Morgen.
Hier ist unser Gast, Theresa Sickert von Radio 1, Katrin Gottschalk.
Guten Morgen.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, dass ich Mäuschen spielen darf.
Genau, ich darf Sie heute mitnehmen auf meinen Redaktionsbesuch Ende Januar bei der Tageszeitung Taz. Mich hat interessiert, was sich bei der Taz seit der Seitenwende verändert hat. Die Seitenwende, so hat die Taz selbst ihren Abschied von der täglichen Print hin zur digitalen Ausgabe betitelt. Das war Mitte Oktober 2025. Die Taz ist damit die erste überregionale Tageszeitung in Deutschland, die den Schritt ins Digitale gewagt hat. Und wir widmen ihr heute die ganze Sendung. Herzlich willkommen. Das Medienmagazin ist in dieser Ausgabe bei der Taz unterwegs. Die montägliche Blattkritik findet im Konferenzraum statt. Ein großer, kahler Raum aus Beton und Glas. Weiße Tische stehen auf Taz-rotem Linoleum im Quadrat. An der Fensterseite des Raums hängt eine große Leinwand, auf der später die Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice zugeschaltet werden. An der Stirnseite gegenüber sitzt die Leitung der Konferenz, heute Katrin Gottschalk.
Das ist unser Konferenzraum im ersten Stock. Der ist so hoch wie, also er geht über 2 Etagen in der Höhe. Normalerweise sind die Räume hier im Haus halb so hoch. Und der sieht aus wie das ganze Gebäude mit so schrägen Betonstählen und viel Glas, was die Akustik ein bisschen schwer macht. Aber ja, und es ist so das Herz hier, wo wir diskutieren, was wir in der Zeitung und auf der Website machen.
Katrin Gottschalk ist eine der 3 Chefredakteurinnen der Taz und erklärt mir, was gleich hier passieren wird.
Hier findet gleich die Wochentaz-Konferenz statt. Also wir konferieren jeden Tag immer morgens um 10 und montags konferieren wir zur Wochentaz. Das heißt, es gibt eine Kritik der Wochentaz und dann kommt aber auch immer das ganze Haus zusammen. Also montags ist immer die vollste Konferenz, da kommen viele Kolleginnen aus dem Verlag auch und genau aus der Redaktion sowieso. Und dann gibt es die Kritik, dann gibt es noch Vermischtes. Wenn es wichtige Mitteilungen gibt, platzieren wir die immer montags, weil da am meisten Leute da sind. Genau, und dann planen wir auch die nächste Woche, tatsächlich sind dann aber wesentlich weniger Leute dabei. Und genau, und dienstags kritisieren wir immer unser E-Paper, mittwochs immer einen unserer Podcasts, donnerstags immer unsere Website und unsere Social-Media-Auftritte. Und freitags ist dann, dann machen wir da mal keine organisierte Kritik, aber ansonsten jeden Tag ist uns total wichtig, dass wir genau schauen, was haben wir gemacht, was können wir besser machen, was sollten wir machen, genau.
Der Raum füllt sich langsam und die Redaktion ist verhältnismäßig divers. Ich sehe zwar viele weiße Menschen, aber auch eine POC, eine Kollegin mit Kopftuch. 2 Schülerpraktikanten sind auch dabei. Und heute ist Pauline Jäkels, Redakteurin im Meinungsressort, zuständig für die Kritik.
Und ich habe mich mal mit der Frage beschäftigt, wie stellt sich die Taz nach außen dar?
Jäkels ist aus dem Homeoffice zugeschaltet, deswegen auch der nicht so ganz tolle Ton. Und sie ist aber sehr kritisch mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Sie findet zwar auch lobende Worte, aber hier wird sich wirklich nicht selbst beweichräuchert, sondern Jäkels schlägt durchaus kritische Töne an, was die aktuelle Ausgabe der Wochentaz betrifft. Und das finde ich schon erstaunlich und gleichzeitig auch löblich, denn schließlich bin ich ja da, um Mäuschen zu spielen. Und hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und nach einer Stunde ist dann auch die Blattkritik und auch die Planungsrunde vorbei. Ich spreche gleich noch weiter mit Taz-Chefredakteurin Katrin Gottschalk und zwar über die Seitenwende bei der Taz. Wie hat sich die Taz aufgestellt, um für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gewappnet zu sein? Ich bin immer noch bei der Taz unterwegs und zwar mit Chefredakteurin Katrin Gottschalk. Gemeinsam gehen wir die Treppen hoch in den 4. Stock und da kommt man echt ganz schön aus der Puste.
Ich würde mir mal schnell was...
Habt ihr was zu trinken?
Ja, Wasser? Holst du Wasser?
Ah,
ja,
für dich gerne auch Wasser.
Ja, genau.
Ja, erstmal durchschnaufen.
Setzen Sie sich gerne. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich neben ihm sitze, ne?
Ja, das wäre einfacher.
Ja, okay.
Mit Blick über Berlin-Mitte sitze ich also mit Katrin Gottschalk gemeinsam auf einer Couch in einem kleinen Büro. Für Gottschalk eher ungewöhnlich.
Und wir sind jetzt gerade nicht an meinem Platz, weil ich sitze im offenen Büro, sondern wir sind am Platz von Ulrike Winkelmann, einer der anderen beiden Chefredakteurinnen. Und die hat hier so eine ganz gemütliche Ecke, wo man auch gut sprechen kann, ohne gestört zu werden.
Und unser ungestörtes Interview, das hören Sie gleich. Seit dem 17. Oktober 2025 erscheint die Taz werktags ausschließlich digital. Aber die Taz bleibt Tageszeitung und erscheint wie gewohnt täglich, nur eben nicht mehr auf Papier. Die Wochentaz gibt es aber weiterhin gedruckt. Diesen Prozess hat die Taz als Seitenwende betitelt. Was hat sich seitdem bei der Taz verändert? Das habe ich mit Katrin Gottschalk besprochen. Seit 2016 ist Gottschalk stellvertretende Chefredakteurin der Taz. In ihrer Funktion als stellvertretende Chefredakteurin lag ihr Verantwortungsschwerpunkt bei digitalen Projekten. Und seit dem 17. November 2025 ist sie gemeinsam mit Barbara Junge und Ulrike Winkelmann gleichberechtigte Chefredakteurin. Von ihr wollte ich also nun wissen, was waren damals die digitalen Projekte und wo steht die Taz heute?
Also ich würde sagen, wir haben uns wirklich stark verändert. Also ich weiß noch, 2016, da hat die Taz noch gar nicht Suchmaschinenoptimierung gemacht zum Beispiel. Oder es gab auch so ein Phänomen wie, dass eigentlich bei anderen Webseiten die Reichweiten gestiegen sind und bei uns war sie rückläufig. Also es waren eigentlich eher so viele alarmierende Zeichen und es gab einen sehr, sehr starken Fokus auf die tägliche Ausgabe. Es gab die Wochentaz nur als Wochenendausgabe, die auch im Haus intern auch so ein bisschen immer gesehen wurde als das ist so die Wohlfühlausgabe und die ist gar nicht richtig politisch oder so.
So ein bisschen wie so ein Zeitmagazin oder so.
Genau, also so die harten PolitikredakteurInnen, die waren immer so, ja, die Wochentaz, die ist, es war auch mal ein Werbespruch der Taz am Wochenende, dick und gemütlich. So. Und da sind wir ja auch komplett weg. Ja, jetzt eben in der Konferenz, also die meiste Diskussion findet über politische Themen in der Wochentaz statt. Und der Politikteil hat sich auch enorm erweitert, schon seit 2022. Also ja, die verschiedenen Produkte haben sich sehr verändert und auch Arbeitsabläufe haben sich verändert. Wir haben mittlerweile Personen, die wirklich im Fokus eine Online-Planung machen und es laufen Leute auch mit, die auch eine Planung fürs E-Paper machen, aber es gibt einfach eine Verschiebung auf das Digitale, aber auch auf die Wochentaz als politische Wochenzeitung. Ja.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, Verschiebung ins Digitale ist ja genau das Thema. Also seit dem 17. Oktober ist die Taz sozusagen digital, zumindest unter der Woche. Das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass also die Printabos auch stetig gesunken sind und man sicherlich auch im digitalen Zeitalter irgendwie ankommen muss. Mhm. Trotzdem würde ich behaupten, es ist immer noch ein Wagnis. Mhm. Wie sehen Sie das? Und vor allen Dingen, wie haben sich dann die Abonnentinnenzahlen entwickelt, also mit der Transformation ins Digitale? Mhm.
Es ist auf jeden Fall weiterhin ein Wagnis, wobei sich bei uns langsam Beruhigung einstellt. Also es kann natürlich immer passieren, dass Abonnentinnen, die jetzt im Oktober gesagt haben, ich bleibe auf jeden Fall bei euch, dass sie nach einem halben Jahr, nach einem Jahr merken, es liegt mir doch nicht. Aber Stand jetzt ist es über 80% unserer Bestandsabonnentinnen, also von der täglich gedruckten Zeitung, bei uns geblieben sind. Und zum Vergleich, also wir hatten verschiedene Szenarien, oder die Geschäftsführung hatte verschiedene Szenarien entwickelt, auf die wir uns einstellen müssten womöglich, dass mal ein Jahr dann finanziell schlechter wird. Und quasi die schlechteste Zahl, wo aber die Geschäftsführung gesagt hat, da würden wir aber trotzdem nach 2-3 Jahren über den Berg sein, war eine Umwandlung von 40%. Und jetzt haben wir mehr als doppelt so viele, die bei uns geblieben sind. Und das ist natürlich enorm. Und gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass dieses offene Sprechen über die Transformation, was wir ja im Wesentlichen über 7 Jahre lang gemacht haben, seit 2018 erzählen wir unseren Abonnenten die ganze Zeit, warum der Wandel nötig ist, sind im letzten Jahr auch auf eine Tour gegangen durch ganz Deutschland, um mit den Abonnenten zu sprechen und machen ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit. das bringt auch noch mal mehr Abonnenten. Also das war ganz interessant an dem Wochenende im Herbst 2024, als wir das Datum genannt haben, wann die letzte täglich gedruckte Taz erscheinen wird, hatten wir nur 70 Kündigungen von Abonnenten, die gesagt haben, okay, also genau das ist das Datum, wo ich euch verlassen werde. Und gleichzeitig hatten wir aber über dieselbe Nacht 200 neue Digitalabonnenten, weil es auch ein tolles Zeichen ist, dass eine linke Tageszeitung sagt, hey, das ist der Wandel, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben euch darauf vorbereitet und jetzt tun wir das, von dem wir denken, dass es richtig ist, um auch in Zukunft weiterhin guten Journalismus machen zu können.
Und wie kann man das jetzt ins Verhältnis setzen? Weil 20% weniger Abonnentinnen erscheint dann ja trotzdem auch viel oder ist ja auch eine ganze Menge. Gleichzeitig sind ja eben auch Leute unabhängig davon eben hinzugekommen, die also jetzt sozusagen nicht ein Abo gekündigt haben, sondern die eben so einfach zu Taz gewandert sind. Wie gleicht sich das jetzt sozusagen aus? Wo landen Sie da?
Bei mehr. Also die ganz genauen Zahlen, die hat unsere Buchhaltung und unsere Abo-Abteilung. Aber es sind noch mehr Leute, die zu uns kommen, als die, die nicht mitwechseln und womöglich wechseln sogar noch ein paar Leute mehr. Also auch da gibt es noch ein paar Probleme, weil nicht alle eine E-Mail-Adresse haben. Wir haben versucht, an alle E-Mail-Adressen zu kommen, aber manche haben einfach keine. Und dann verzögert sich auch so Kommunikation ein bisschen. Genau, aber wir stehen gut da.
Wie wichtig ist ein digitales Endgerät? Also was die Taz gemacht hat und ja zum Teil auch andere Medienhäuser tun, ist also mit dem Abonnement gleich noch irgendein Tablet, ein Tablet mit dazu zu schenken oder zumindest zu einem vergünstigten Preis anzubieten. Ist das sozusagen Teil der Lösung, damit man, würde ich denken, vor allen Dingen auch ein älteres Publikum nochmal an sich binden kann, die vielleicht eben so ein Gerät bislang nicht besitzen? Oder warum macht man das?
Das Angebot ist wichtig, weil wir schon vorher, schon Jahre vorher gefragt haben, okay, wenn wir aufhören zu drucken, was braucht ihr dann von uns? Und dann haben ganz viele Leute gesagt, ich hätte gerne ein Angebot für genau so ein Gerät. Und es haben auch viele gesagt, ich brauche eine Telefonhotline, wo ich meine Fragen loswerden kann. Und genau auf diese Szenarien, die wir vorher bei den Abonnenten, die wir haben, abgefragt haben, haben wir uns vorbereitet. Also es gibt eine Service-Hotline, es gab vorher schon mehrere Telefonaktionen hier im Haus, wo wirklich das ganze Haus mit den Abonnenten telefoniert hat, also auch Leute aus der Redaktion und auch schon auf den Wandel vorbereitet hat. Und die Geräte wurden auch sehr gut angenommen. Es ist die Kombination aus beiden, würde ich sagen. Ich würde jetzt Medien nicht empfehlen, einfach nur ein Gerät anzubieten und zu denken, damit hat sich's, sondern ein wesentlicher Teil ist auch die ganze Kommunikation drumherum. Wir hatten bei der Tour, die wir im letzten Jahr gemacht haben, hatten wir auch ein Helpdesk, wo Leute dann auch mit ihrem Gerät hinkommen konnten und wir haben geholfen, die App zu installieren oder auch hier im Haus zu verschiedenen Kollegen konnte man immer kommen und dann haben wir geholfen. Also wir haben da tatsächlich auch Bildungsarbeit gemacht und das ist wichtig. Mit dem Gerät alleine ist es nicht getan.
Das war Katrin Gottschalk, Chefredakteurin bei der Taz. Die Taz hat als erste überregionale Tageszeitung den Sprung ins Digitale gewagt. Konkret hatte die Taz infolge der Seitenwende im vierten Quartal 25 etwa 8% weniger Abonnentinnen zu verzeichnen, was aber deutlich unter den Erwartungen lag. Und die Wochentaz, die wächst aber, wobei die Leute noch, zumindest, lieber die gedruckte Variante lesen als die digitale. Wir reden gleich noch weiter mit Katrin Gottschalk über die Seitenwende hier im Medienmagazin bei Radio 1.
Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch mit Theresa Sickert.
Wir sind immer noch auf Redaktionsbesuch bei der Taz. Es ist Montagmorgen und da beginnt der Tag eigentlich nicht direkt in der Redaktion für viele Menschen, sondern erst einmal unten im Erdgeschoss in der Taz-Kantine. Ein freundlicher Mann mit kurzgeschorenen Haaren wirbelt dort gut gelaunt hinter dem Tresen herum und verteilt erstmal Kaffee an die Mitarbeitenden.
Und dann, was willst du noch?
Ein Croissant.
Danke dir. Du kannst auch Croissant kommen. Kannst du jetzt, kannst du nachher.
Darf ich auch einen Moment mit Ihnen quatschen? Also, Sie scheinen hier ja alle Leute zu kennen, oder?
Ich kenne schon fast alle unsere Tazler.
Ja. Wer sind Sie denn?
Ich heiße Mamun. Ich glaube, alle Leute kennen mir meinen Nachnamen Mamun. Eigentlich bin ich Abdullah Al-Mamun.
Wie würden Sie die Taz-Kantine beschreiben? Wie wichtig ist die für die Mitarbeitenden der Taz?
Ja, das ist Mitarbeiter, das ist ganz richtig. weil sie hat schon ein bisschen viel zu tun. So oben kommen sie unten, dann sind sie Ruhe essen oder Kaffee trinken.
Auch Taz-Redakteur Daniel Bax sagt, die Taz-Kantine ist ein ganz besonderer Ort.
Ich will auch mal sagen, die Taz-Kantine ist das Herz der Taz oder so. Da trifft man sich und da hat man Zeit, sich auch mal beim Mittagessen auszutauschen, auch über Dinge jenseits der Arbeit vielleicht. Also die besten Geschichten entstehen ja entweder in der Teeküche oder eben beim Mittagessen, wo man sich dann eben mal Zeit hat, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und Themen zu finden.
Mittag ist viel los. 12 bis 15 Uhr kommen auch viele Leute hier Besuch, außerhalb auch. Und das gibt es auch Mittagsmenü. Gucken Sie auch mal hinten. Meine Kollegin, das vorbereitet alles Mittagsmenü. Alle fresh, ganz neuer. Montag kriegen Sie nur vegetarisch und vegan. Freitag auch. Sonst andere Tage kriegen wir auch das eine Fleisch dazu. Und alle Gäste zufrieden. Wunderbar. So, dann 2 Euro. Genau 2 Euro. 1 Euro ist Pfand, ne? Du weißt das.
Okay.
101,50 Euro, bitte. Guck mal, alle Leute, gibt es auch Trinkgeld.
Bei der Taz gibt es noch Bargeld.
Der Taz gibt es auch mit Karte bezahlen. Wir haben schon auch eigene Karte. Kann man auch aufladen und kann man auch Karte bezahlen. Aber sind Sie wollte. Hier? Hier. Sie wollte auch mit Bar bezahlen. Das ist schön auch. Denn Bar bezahlen kommt mehrere Trinken.
Gestärkt mit einem Kaffee machen wir gleich weiter mit Chefredakteurin Katrin Gottschalk in der 4. Etage der Taz. Wir sprechen über die Seitenwände. Wir sind immer noch bei der Tageszeitung Taz mit Chefredakteurin Katrin Gottschalk im Gespräch über den Wechsel ins Digitale. Mit der sogenannten Seitenwende sollte auch stufenweise Arbeitsabläufe in der Redaktion umgestellt werden, neue Tools und neue redaktionelle Rollen eingeführt werden. Deshalb wollte ich von Katrin Gottschalk wissen, was genau sich seitdem verändert hat.
Wir nutzen ein Tool, das ganz grundsätzlich jetzt verändert, dass wir alle Texte online first produzieren. Wir veröffentlichen sie nicht automatisch alle online first, aber wir produzieren sie online first und dann mit einem technischen Werkzeug wird dann im Prinzip das Erstellen des Layouts dieser PDF-Seiten vereinfacht. Also es ist keine KI, das sind quasi Formatierungsregeln, die vorher unser Layout diesen Templates gegeben hat. Und es vereinfacht aber einfach diesen Moment zwischen der Text ist schon geschrieben, hat schon Titel und Überschrift und dann ruckelt er sich so auf die Seite ein. Und dieser Prozess, der musste sich schon sehr einruckeln. Also das war eine große Veränderung für die Redaktion. Aber jetzt, 3 Monate später, läuft es eigentlich im Wesentlichen. Und es bringt enorme Vorteile, dass alle Texte schon mal online first produziert sind, weil dadurch einfach psychologisch ist online nicht mehr das, was man am Ende auch noch macht. Wobei viele Ressorts das ohnehin schon anders gemacht haben. Aber es ist eben eine grundsätzliche Veränderung. Und wir haben auch unsere Konferenzzeiten verändert, dass wir eben 8.30 Uhr schon im Wesentlichen bestimmen, was wir über den Tag machen möchten. Dann haben wir 10 Uhr eine Konferenz, die Zeit für Kritik lässt, weil uns der Austausch über unseren Journalismus sehr wichtig ist. Denn 13.30 Uhr besprechen wir immer die aktuelle Titelseite. Und dann gibt es nochmal am Nachmittag eine Konferenz, die schon auf den nächsten Tag schaut, damit man nicht jeden Morgen, also wenn man jeden Morgen nur anfängt mit der aktuellen Themenplanung, dann werden automatisch alle Texte erst am Nachmittag fertig, weil niemand kann innerhalb von einer halben Stunde eine Seite 3 schreiben. Und genau das haben wir verändert und die Rolle der Themenchefin, des Themenchefs, die Person hat vorher stark die vorderen Seiten in der Zeitung mitgeplant und jetzt ist der Fokus wirklich auf der Online-Planung. Wir haben dafür noch kein schönes Wort gefunden, wir nennen es die Strangplanung und immer wenn die Themen sehr schwer sind, dann kommt natürlich der Witz, dass man sich mit dem Strang auch gleich erhängen kann. Aber weil es eben darum geht, wie spielen wir ein Thema über den Tag? Und was ist der Taz-Dreh zu einem Thema? Unser Ziel ist es, bei Taz-Themen schnell zu sein und bei schnellen Themen Taz zu sein. Das heißt, wir wollen bei Themen, die allgemein diskutiert werden, immer den Taz-Blick finden. den Taz-Take auf ein Thema. Und dann gibt es aber natürlich auch Themen, die wir selbst setzen, wo wir möglichst früh mit der Recherche sein wollen und es dann auch groß spielen.
Wo wir gerade auch über Tools und redaktionelle Abläufe sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, also mit KI hat das nichts zu tun, was wir sozusagen an der Stelle dort machen. Aber natürlich spielt KI trotzdem auch eine Rolle in Ihrer Redaktion. Ein Beispiel fällt mir da auch ein. Also zum Beispiel in der Taz-App und auch im E-Paper werden die Texte von KI-synthetisierten Stimmen von Tazlern gesprochen. Gesprochen in Anführungszeichen, muss man ja sagen. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden? Und gibt es noch andere Anwendungsbereiche, wo KI zum Einsatz kommt oder wo Sie eben planen, dass KI Sie also weiter auch in der Redaktion unterstützen wird?
Die Stimmen in der Taz-App kamen so zustande, dass wir ja schon beobachten, dass zunehmend Personen Texte nicht lesen oder Journalismus nicht lesen, sondern ihn eher hören, weil sie nebenbei noch Fahrrad fahren, putzen, was auch immer. Oder ihnen schauen in der U-Bahn. Also dass quasi die Verbreitung von Journalismus zunehmend nicht textlich ist. Und wir das Gefühl hatten, eigentlich wäre es schön, unsere Texte könnte man sich auch erzählen lassen. Die Kollegin von Le Monde Diplomatique, die auch bei uns im Verlag sind, die machen das schon länger in ihrer App. Die lassen dann aber SchauspielerInnen wirklich live oder in echt die Texte vorlesen.
Und das ist ja auch sehr aufwendig und teuer.
Genau, und es war die ganze Zeit klar, das ist so teuer, das können wir nicht leisten für eine Tagesausgabe. Und dann irgendwann war aber die Technik so weit, dass es eben diese KI-Stimmen gab. Und da haben wir aber auch gesagt, okay, wir wollen aber nicht klingen wie, keine Ahnung, wie die Ostthüringer Zeitung. Also es gibt ja einfach bestimmte Anbieter, die Stimmen anbieten. Und das ist ein sehr nahes Medium. Und wir wollen dann nicht dieselbe Stimme haben wie irgendein anderes Medium in Deutschland. Und dann haben wir festgestellt, dass man eben diese Stimmen synthetisieren kann. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das gut klingt, warum nicht? Und dann klang das gut. Und die Kollegin Ben Pickert und Doris Akrab fanden es auch super. Und ich finde es toll, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Taz. Unsere LeserInnen bzw. HörerInnen finden es auch super. Und die Redakteurinnen sind auch zufrieden damit. Also ich glaube, es ist generell, wenn wir einen eigenen Umgang mit den Anwendungen künstlicher Intelligenz finden, würde ich sie nicht ausschließen oder schließen wir sie nicht aus. Wir hatten ja auch mal eine KI-Kolumne, also quasi eine fiktive Kolumnistin, die dann selbst die Kolumne geschrieben hat und die dann halt ne, verschiedenste Prompts und verschiedenste Background-Infos hatte. Und als Experiment war das total interessant. Wir nutzen natürlich auch so ganz einfache Sachen wie Transkription von Interviews bei Übersetzungen. Mittlerweile nutzt man das auch viel. Wir nutzen KI auch bei der Übersicht von Kommentaren auf Social Media, um quasi auch Hasskommentare schneller rausfiltern zu können, solche Sachen. Also genau, wir sind weiterhin auf der Suche nach Sachen, die uns helfen, denen stehen wir nicht negativ gegenüber. Es muss aber halt vorher, müssen wir wissen, was wir wollen. Und wenn es eine Anwendung gibt, müssen wir gucken, ob sie uns wirklich nützt oder ob wir sie nur machen wollen, weil es gerade cool ist.
Wenn Sie sich was wünschen dürften für die Taz und jetzt mal eben frei von Restriktionen, die es da so geben könnte. Was könnte das sein? Was wäre das?
Mich beschäftigt gerade sehr das Thema Unabhängigkeit. Wir sind ja ein unabhängiges Medienhaus und ich glaube, gerade in den nächsten Jahren, wo sich auch das politische Klima noch weiter verschärfen wird, gegen Medien wie die Taz, ist es wichtig, wirklich unabhängig sein zu können. Und das bedeutet einerseits, dass unsere Kolleginnen noch besser verdienen müssen, damit sie auch wirklich sicher in ihrem Leben sind und wirklich starken, unabhängigen Journalismus machen können. Es bedeutet aber auch, sich quasi noch stärker auch von technischen Abhängigkeiten unabhängig zu machen. Ich würde mir zum Beispiel auch ein viel, 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 viel größeres Technikteam in der Taz wünschen, weil ich glaube, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, dass bestimmte Anwendungen nicht mehr unseren Datenschutzrichtlinien entsprechen, weil sie über US-amerikanische Server laufen. Vielleicht irgendwelche Netzwerke wollen wir irgendwann nicht mehr nutzen. Dann ist aber die Frage, wo tauchen wir sonst auf? Also das ist ein ganz starkes technisches Thema, auch die Verbreitung im Digitalen. Und dass wir da auch unabhängig bleiben können und uns nicht von großen Playern abhängig machen müssen, dafür brauchen wir auch noch mehr Unterstützung.
TAZ-Chefredakteurin Katrin Gottschalk über die Transformation ins Digitale und die Herausforderungen, die dieser Prozess mit sich bringt. Gleich sprechen wir noch über gute Berichterstattung in Zeiten rechter Narrative und die Verantwortung einer linksgrünen Redaktion mit TAZ-Redakteur Daniel Bax aus dem Regieressort. Daniel Bax ist Redakteur im Regieressort der TAZ und koordiniert die Themensetzungen des Tages auf taz.de und im E-Paper. Im November 2025 hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Die neue Lust auf Links. Die Linkspartei hat zwar bei der letzten Bundestagswahl einen ordentlichen Erfolg eingefahren und darum geht es genau auch in diesem Buch, aber generell ist gesellschaftlich ja eher eine Lust auf Rechts zu beobachten. Ich habe mit Daniel Bax in diesem Zusammenhang über die Verantwortung von Redaktionen gesprochen und die Haltung der TAZ. Bax schreibt bei der TAZ viel über die Themen Migration, Rassismus oder auch Polizeigewalt. Und zum Einstieg wollte ich von ihm wissen, ob es eine Debatte gibt, die ihn in den letzten Jahren besonders ermüdet hat.
Also die Migrationsdebatte ist wirklich ermüdend, weil wenn man das 20, 30 Jahre verfolgt, ist es immer wieder das Gleiche im Prinzip in einer neuen Form. Es ist immer die Angst vor zu viel Migranten, der Sozialstaat ist in Gefahr, der Zusammenhalt ist in Gefahr, Kriminalität steigt. Das sind auf unterschiedlichen Arten und Weisen sind das die Evergreens, die immer wieder aufs Tapet kommen. Und es gibt Anlässe natürlich, die dann auch das befeuern und rechte Parteien, die das einfach gerne aufgreifen und hochjazzen zu dem größten, wichtigsten Thema unserer Gesellschaft. Klar, unsere Gesellschaft verändert sich, das verunsichert viele Leute, aber man kann damit auch konstruktiv umgehen und man muss auch sehen, unsere Gesellschaft kann ja ohne Einwanderung gar nicht, ist nicht vorstellbar. Und insofern ist die Frage, wie wir diese Gesellschaft ausgestalten, natürlich eine Frage, die uns auch beschäftigt.
Wenn Sie sagen, Migration ist jetzt auch das ermüdendste Thema wahrscheinlich der letzten Jahre gewesen, dann muss man natürlich trotzdem auch sagen, dass Medien viele zumindest auch dazu beigetragen haben, die rechten Narrative mit ihrer Berichterstattung letztlich darüber auch zu reproduzieren. Wo sehen Sie dieses Problem und wie gehen Sie selbst bei der TAZ damit um?
Also es ist wirklich wichtig und nicht so einfach im alltäglichen Redaktionshandeln immer wieder zu hinterfragen, ist das Thema jetzt wirklich so wichtig, wie es gerade von Teilen der Politik gemacht wird, also ins Verhältnis setzen. Und das andere ist, auf Sprache zu achten. Also es gibt natürlich ein Wording, was von rechts kommt, was sehr wirkmächtig ist, dem man sich nicht immer entziehen kann. Also wenn die Politik von einer Abschiebeoffensive spricht und von illegaler Migration, dann sind das Worte, die natürlich im politischen Diskurs dann sind. Und dann ist es schwierig, manchmal sich dem zu entziehen. Gibt es auch in anderen Bereichen. Also wenn Donald Trump einen Friedensplan vorstellt, dann muss man dieses Wort eigentlich immer in Anführungszeichen setzen, weil das ist kein Friedensplan, das ist einfach ein Plan. So, aber mit Frieden hat er nur bedingt zu tun. So haben wir in der Politik immer wieder, werden einem Worte oder Framings vorgesetzt, die man hinterfragen muss.
Welchen Artikel würden Sie 2026 gerne schreiben?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde natürlich gerne einen mit guten Nachrichten mich beschäftigen, mehr als das im Alltag üblich ist. Und natürlich jeder Text, der von einer guten Nachricht handelt, wo es Fortschritte gibt, den würde ich gerne schreiben. Ob das jetzt in Sachen bürgerliche Freiheiten sind, in Sachen Klimaschutz ist, in Sachen Frieden. Weltfrieden ausgebrochen wäre natürlich das schönste Thema, dem man sich widmen könnte.
Was können Sie dazu beitragen als Journalist?
Ich glaube, dass wir versuchen müssen, nicht nur uns zu fixieren auf Krisen und auf Kriege, sondern auch schauen müssen, wo es Lösungen gibt und wo im Kleinen an Lösungen gearbeitet wird. Dafür wurde die TAZ auch mal gegründet, um sich solchen Fragen zu stellen.
Es ist ja auch so, dass man weiß, es gibt eine große Nachrichtenmüdigkeit. Die Menschen sind erschöpft davon, also ständig eben negative Nachrichten auch zu erfahren. Wir leben gerade in einer Zeit, in der es wahnsinnig viele negative Nachrichten gibt, die sicherlich auch durch die Verbreitung über Social Media unter anderem sehr präsent sind. Ist das sozusagen auch ein Teil der Lösung, eben da konstruktiver mit umzugehen? Weil es gibt schon auch Gegenstimmen, die sagen, konstruktiver Journalismus als solches wird jetzt auch uns nicht alle retten. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich finde schon, dass man versuchen muss, die Leserinnen und die Leser bei der Zeitungslektüre oder bei der Online-Lektüre Hoffnung zu machen auch und zu zeigen, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt. Das ist nicht so einfach. Was ich interessant fand bei meiner Recherche zu dem Buch Die neue Lust auf Links über das Comeback der Linkspartei war, dass die sich ja auch die Frage gestellt haben, wie machen sie ihre Kampagne, worauf fußen sie ihre Botschaften? Und Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die eh schon politisiert sind und politisch denken, die finden, wenn über Krisen und Kriege berichtet wird, das motiviert sie, sich politisch zu engagieren. Aber viele Menschen sind dann eher, verlieren die Lust und sind dann apathisch. Und dann ist es wichtig, wertebasiert zu kommunizieren und zu sagen, also das sind aber die Werte, für die wir stehen und dafür setzen wir uns ein. Und ich glaube, das ist auch wichtig für eine Zeitung, zu zeigen, wo ist unser Kompass, unser moralischer.
Das war Daniel Bax über Haltung im Journalismus und was das für die Taz bedeutet. Und das war's für heute vom Medienmagazin auf Redaktionsbesuch bei der Taz. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, dann mit einer regulären Ausgabe des Medienmagazins. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.